Tag zusammen zu einer neuen Ausgabe von Klima und Kohle. Heute wieder mit dabei Christian Kamlott. Tag, Christian.
Herr Kollege, ich begrüße Sie.
Wieder beim Sie. Ja, manchmal ist dieses Formale, schadet ja nicht. Ne? So unter Professoren, Kollegen kann man ruhig auch nochmal das berufliche Sie. Aber lass uns direkt mal einsteigen. Und zwar, ich hatte jetzt in der letzten Woche den Bericht der Bundeswirtschaftsministerin oder das Bundeswirtschaftsministerium hat ja diesen Energiemonitoring-Bericht in Auftrag gegeben, den hatte ich mal beleuchtet. Die Studie an sich ist ganz gut. Die Rückschlüsse, die dann das Wirtschaftsministerium daraus zieht, sind ja etwas weiter weg von den Erkenntnissen aus dem Bericht. Und eine Schlussfolgerung, die sehr interessant ist, die aber, ich glaube, auch für dich oder für uns jetzt zur Diskussion mal ganz spannend ist, ist, dass unsere Wirtschaftsministerin Reiche sagt, sie würde gerne die Einspeisevergütung für kleine Photovoltaikanlagen abschaffen. Ja. Kriegen die ja noch ein paar Cent. Kennst du aus der Vergangenheit? Ich glaube, du hast ja auch, bist ja auch da PV-Anlagen technisch unterwegs. In der Vergangenheit gab es ja immer diese feste Einspeisevergütung. Und die soll jetzt für die kleinen Anlagen, wobei das alles noch nicht spezifiziert ist, aber für die kleinen Anlagen abgeschafft werden, weil die Ministerin, weil das Ministerium sagt, die schaffen es jetzt auch oder die müssen es jetzt mal ohne Förderung schaffen. Jetzt Frage an den Marktexperten, deine Einschätzung, wie sinnvoll ist das?
Na, das klingt ja zunächst mal sehr, sehr sinnvoll. Wenn etwas über so viele Dekaden sehr, sehr stark subventioniert und gefördert wird, dann muss es ja irgendwann mal in der Lage sein, auf eigenen Beinen zu stehen. Und ja, das Problem mit solchen Langfristsubventionen ist ja ganz oft, dass man sich dran gewöhnt und das irgendwie als Teil dieses Wertschöpfungsmodells eines Tages betrachtet. Ich baue halt eine Photovoltaikanlage aufs Dach und dann habe ich ein bisschen günstigen Strom und ich kriege noch sogar jeden Tag vom Staat, in Anführungsstrichen, aber wir wissen, das ist ja nicht der Staat, sondern das sind ja wir überwiegend am Ende des Tages, kriegen wir noch was obendrauf bezahlt. Das ist eine gute Idee, hatten wir ja auch schon hier in dieser Runde, um eine womöglich noch nicht ganz marktreife Technologie weiterzuentwickeln, um eine wirtschaftliche Rechtfertigung für junge, innovative Technologien herzustellen. Aber das kann ja immer nur eine Art Anschubfinanzierung sein. Das kann ja immer nur der Anfang von etwas sein, so dass zum Beispiel Skaleneffekte bei der Produktion von solchen Anlagen realisiert werden können, dass mehr Erfahrungen stehen, dass es eine bestimmte Penetrationsrate, die ja bei manchen Wertschöpfungsmodellen wichtig ist, erreicht wird. Und dann muss aber der Staat die Subvention auch wieder zurückfahren. Das ist ja logisch. Und insofern ist der Impuls von Frau Reiche zu sagen, die müssen mal langsam auf eigenen Beinen stehen, ja, mehr als richtig. Das kann man jetzt ja nur begrüßen, diese Idee. Mhm. Ja. Ja. Die Frage ist natürlich, was hat das jetzt wieder für Nachholeffekte? Weil auch darüber hatten wir ja schon oft geredet. Sowas darf natürlich nicht erratisch passieren. Aber bis jetzt ist ja auch noch gar nichts passiert. Jetzt ist ja erstmal nur die Diskussion getriggert worden und gesagt worden, hört mal zu, wir müssen uns mal überlegen, ob es langfristig sinnvoll ist, kleine Anlagen zu steuern.
Genau, also die Idee ist, dass die uns auch jetzt nicht rückwirkend für Bestandsanlagen, ne, da kann man auch nicht so einfach eingreifen, sondern Anlagen, die neu entstehen, die sollen keine Einspeisevergütung bekommen. Im Prinzip gibt es das jetzt auch schon, ja, die sogenannte Solarspitzenpaket, dass neue Photovoltaikanlagen keine EEG-Vergütung bekommen, wenn der Strompreis an der Strombörse negativ ist. Das ist sicherlich schon sinnvoll, denn in einen Markt ein Produkt zu pumpen, bei dem der Preis schon negativ ist, ja, das ist ja eine Katastrophe.
Absolut.
Von daher ist, meine, das haben wir auch schon diskutiert mit den negativen Strompreisen, dass das ja auf Dauer einfach diesen Markt, diesen Strommarkt zerstören muss. Das Geschäftsmodell ist ja weg. Und auch da noch zur Ergänzung, ein weiteres Problem ist ja, wir haben ja jetzt so über 40 Gigawatt von diesen PV-Kleinanlagen, die auf den Hausdächern sind. Und wenn wir jetzt an einem schönen Tag im Mai, Juni, Juli am Wochenende wenig Stromverbrauch haben, dann würden diese ganzen PV-Anlagen mittags den Strombedarf decken. Das heißt, wir schalten alles andere ab und die PV-Anlagen würden trotzdem, weil die nicht geregelt werden können von den Energiebetreibern oder Energieversorgern, voll einspeisen. Also eigentlich Egal wie es drumherum ist, die kriegen dann ihre 7, 8, 10, 15, 20 Cent. Genau. Teilweise ja, bei uns die Anlage am Umweltcampus, die kriegt ja noch ihr witzige 42 Cent. Aber das war eine andere Zeit. Und da wäre es ja sogar doof zu sagen, ach komm, ich schütze mal das Netz, ich schalte meine Anlage ab. Also das ist ja also vom Ansehen her, aus einer marktliberalen Betrachtungsweise ja schon eigentlich ein logischer Gedanke eigentlich. Also der darf ja gar nicht überraschen, oder?
Ja, also sag ich ja. Völlig richtig. Und wenn es da jetzt ein bisschen Getöse gibt, dann ist das auch nur, würde ich jetzt mal unterstellen, ideologisches Getöse. Mit einem klaren Kopf muss das so sein. Und du hast eben schon ein ganz wichtiges Thema angesprochen. Es findet ja auch zumindest mal indirekt ein bisschen eine Übervorteilung solcher kleinen Anlagen statt, die nicht gesteuert sind, weil die können einfach munter die ganze Zeit nonstop einspeisen, während dessen vielleicht in Zeiten, wo es dann zu viel Belastung aufs Netz gibt, große Windparks oder was auch immer auch mal abgeregelt werden. Das ist ja keine in diesem Sinne faire Verteilung. Ja.
Ja.
Das macht keinen Sinn. Und ich kenne auch viele Leute, muss ich zugeben, inzwischen, die überlegen angesichts der auch erheblich gesunkenen Preise für Module und so weiter, die sich jetzt überlegen, dann bauen wir uns eben so ein Ding aufs Garagendach und haben damit irgendwas beheizt, den Kühlschrank und einen Pool oder was auch immer, ja. Und dann wollen sich noch eine Batterie hinstellen. Die Leute werden ja tatsächlich zugänglicher und denken nicht mehr nur an Einspeisevergütung, wenn sie an sowas denken und wie man das sozusagen eher betrachtet als eine Kapitalanlage, die auf dem Dach geschraubt ist, sondern eher als ein Teil meiner individuellen Stromversorgung auf eine gewisse Weise. Ich kenne auch Leute, die sich eine Batterie hinstellen mit dem Argument der Versorgungssicherheit, weil ja alle wissen, boah, weiß, ob unsere Netze noch so stabil sind, wie wir denken. Ja, wir haben ja schon gesehen, dass das, denk an Spanien oder so, dass eine Störung im Stromnetz schon zu erheblichen Friktionen führen kann. Und da gibt es einen Haufen Leute, die haben ein gutes Gefühl, wenn sie noch ein paar Stunden zu Hause mit ihrer Batterie weiterkommen.
Und ja, wobei, ganz kurz da, kurz eingrätschen. Ich behaupte mal, 95% dieser Systeme würden bei einem Netzausfall abschalten. Ja. Denn wenn du so ein sogenanntes Inselsystem haben willst. Das heißt also, dass dann deine Batterie anspringt und die Spannungsversorgung in deinem Haus übernimmt über mehrere Minuten, Stunden. Ne, vor allem, wenn die Batterie voll geladen ist. Da brauchst du tatsächlich noch Zusatztechnik, die normalerweise nicht installiert wird, weil die nochmal extra Geld kostet und zwar ordentlich. Das heißt, genau wie du sagst, ne, das wird, glaube ich, ganz häufig auch verkauft. Ne, sie sind ja dann autark. Aber im Krisenfall, der, Gottlob, sehr, sehr selten ist, wenn da was passiert, dann ist es ja eher der irgendein Kabel, das bei Bauarbeiten zerstört wird oder irgendein Umspannwerk hat eine technische Störung, brennt ab, ist ja nie dieses Flächendecken in Spanien, ist ja ganz, ganz selten. Aber die meisten dieser kleinen Systeme, zu Hause auf dem Hausdach, PV-Anlage mit dem Batteriespeicher, schalten bei einem Stromausfall auch ab. Die schalten nicht auf den Inselbetrieb um.
Siehst du, habe ich auch wieder was gelernt. Ich habe neulich, du weißt, manchmal habe ich mit Immobilien zu tun, wir haben ein Haus gebaut, da ist eine Hebeanlage für das Abwasser drin und dafür wurde ein Batteriesystem an die auch auf dem Haus installierte Photovoltaikanlage angeschlossen, für den Fall, dass es tatsächlich mal eine Havarie gibt und dann die Hebeanlage nicht funktioniert, was ja unangenehm wäre.
Was in des Wortes Scheiße.
Ja, genau. Und da haben wir das aber probiert bei der Übergabe. Da haben wir wirklich das Haus gekappt. Und haben dann probiert, ob die Hebeanlage funktioniert.
Die sind dafür gedacht. Ne? Das heißt, das kannst du einstellen. Aber die normale PV-Anlage mit dem Batteriespeicher verbunden mit dem Netz, du brauchst ja dann spezielle Wechselrichter, die ein eigenes Stromnetz aufbauen, also 50 Hertz. Dann brauchst du ja 230 Volt aus der Steckdose. Das können die Systeme in der normalen Ausführung nicht. Und das Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt, was du jetzt sagst, jetzt unabhängig jetzt mal von diesen Batterien. Aber also, das Ziel muss ja eigentlich gerade sein, dass ich die PV-Anlage auf dem Dach, weil du ja gesagt hast, ne, Eigenverbrauch, ich habe nicht mehr die Kapitalanlage, dass ich dann immer den Batteriespeicher dazu nehme, aber gar nicht, um jetzt vor Stromausfällen gefeit zu sein, sondern eigentlich, damit ich das Netz entlaste, weil wir ja dann in den Abendstunden, wenn dann die Sonne untergeht, 18, 19 Uhr, währenddessen die Stromlast dann noch hoch ist, dass man dann sich selbst versorgt und nicht den Strom aus dem Netz zieht. Aber das können die Systeme technisch schon, aber wird tatsächlich kaum gemacht. Mhm. Aber das wäre eigentlich die Idee. Letzter kleiner Punkt noch und dann kannst du deinen Gedanken noch weiterführen. Ich war jetzt vorletzte Woche hier auf einer Eröffnung von einem großen Batteriespeicher hier bei uns bei Trier, der netzdienlich ist. Das heißt, der hängt direkt am Umspannwerk und wird geladen unter anderem von einer PV-Anlage, aber auch aus dem Netz. Ne? Der kann verschiedene Dinge im Netz machen. Und der ist sogar in der Lage, diese sogenannte Schwarzstartfähigkeit. Das heißt also, diese Batterien, ne, sind so große, sehen so aus wie große Garagen, ne, diese Betongaragen in der Größe. Und davon stehen, glaube ich, 12 Stück da rum oder 16. Und die können auch ein Stromnetz bei einem Stromausfall wieder hochfahren. Hat für mich den Vorteil, ich hänge direkt an diesem Umspannwerk. Wenn deutschlandweit Strom ausfällt, ich hätte noch Strom. Also, wenn du vorbeikommen willst.
Alter Stratege. Noch,
ja, Augen auf bei der Standortwahl. Aber wie du sagst, also es ist, also die PV-Anlage alleine ist kein Renditeobjekt mehr, wie es das früher mal war. Ich will Geld verdienen, sondern es geht wirklich darum, ich möchte günstig Strom produzieren. Und
genau.
Aber natürlich nur Geld verdienen. Aber das soll jetzt ja, wie gesagt, das ist da das, was Ministerin Reiche angekündigt hat. Ich sage mal so bis 10 kW, und das sind ja so die typischen Photovoltaik-Dachanlagen, das zu kappen. Jetzt vielleicht dann die Gegenfrage, dass also Rheinland-Pfalz hat es und viele andere Bundesländer auch. Es gibt auf der anderen Seite aber ein sogenanntes Solarpflicht, also eine sogenannte Solarpflicht.
Ja, super Punkt, ja.
So, dann habe ich ja den Ball direkt, oder den Augenverbindung am Rücken. So, und jetzt kannst du einfach reinmachen.
Also, ja, bitte. Herzlich willkommen in Deutschland. Ja, was sagt man dazu?
Mach ihn rein.
Ja. So, was also, das ist ja wieder, ich meine, das ist ja ein Evergreen in unserem Gespräch hier. Politikverrücktheiten, die wir permanent erleben hier. Also, klar, Achtung, es ist ja noch nichts zu Ende, das ist der Beginn einer Diskussion, aber da sieht man ja, wie ganzheitlich man das sehen muss. Du kannst ja nicht auf der einen Seite die Leute verpflichten wollen, Solaranlagen auf ihr Dach zu machen, ja, aber auf der anderen Seite dann sagen, aber du kriegst dafür nichts, ja. Das muss ja irgendwann noch eine freie Entscheidung der Menschen sein, ob die das haben wollen oder nicht. Hm. Und das ist schon wieder typisch übergriffig. Da bin ich jetzt mal ganz optimistisch und denke, das geht so nie durch. Also so viel Vertrauen habe ich da immer noch ein bisschen. Aber da sieht man, wie unbedarft wieder die Diskussionen und wie ein Gesetz nicht zum anderen passt und wie Übergriffigkeit irgendwie, da wird versucht, uns daran zu gewöhnen. Und das ist nicht in Ordnung und darüber rege ich mich auf.
Ja, sehe ich genauso. Ich meine, jetzt müssen wir unterscheiden. Das eine ist dann ein Bundesgesetz, dann das EEG ist ja auf Bundesebene, währenddessen diese Solarpflichten Landesgesetze sind. Das heißt, da beißt sich dann auch wieder ein bisschen die Zuständigkeit. Aber das ist ja dann schon irrsinnig. Ne? Jetzt bist du Häuslebauer, baust ein neues Eigenheim, wirst dann verpflichtet, dort eine Solaranlage aufs Dach zu setzen. Also du musst.
Ja.
Da gibt es auch wieder Ausnahmeregelungen. Vielleicht würden die dann sogar ziehen. Du hast ja ganz richtig gesagt. Im Moment sind wir am Anfang einer Diskussion, die, auch dass wir jetzt schon mal einschleuern, können wir da mal genau drauf eingehen. Ich finde die genau richtig und eigentlich ist es auch der richtige Weg. Da kommen wir gleich noch zu. Aber ne, du wirst gesetzlich bist du gezwungen, du musst die PV-Anlage aufs Dach setzen. Die kostet dann ja auch nochmal 5, 6, 7, 10.000 Euro. Na klar, wenn ich das Haus baue, steht das Gerüst, dann eine PV-Anlage aufs Dach zu schnallen, ist jetzt relativ schnell und einfach gemacht. Aber ne, dann brauche ich wieder mehr Geld, weil ich ja dann von der Bank brauche ich, ich sag mal, 10.000 Euro für einen Handwerker, ist sicherlich etwas übertrieben, aber rechnen wir das mal. Dann sagt die Bank, oh ja, wie ist das denn abgesichert und so weiter und so fort. Und da hängt ja dann ein Rattenschwanz dran und nicht nur, oh, jetzt muss ich die PV-Anlage bauen. Und die Bank sagt ja auch mal, wie wird denn der Kredit zurückbezahlt? Wie ist das denn gegenfinanziert? Wie ist das denn abgesichert? Und diese typischen, weiß nicht, ich sag mal plus minus 10 Jahre, die du hast, bis du dann positiven Cashflow hast bei bei der PV-Anlage. Das verzögert sich dann, denn ich erwirtschafte damit ja meine positive Bilanz, wenn ich die PV-Anlage so nutze, dass ich keinen Strom aus dem Netz ziehe. Das ist ja die Idee. Und im Winter nützt mir das gar nichts. Also von daher eigentlich ja aus der Sicht der Wirtschaft und der Privatperson mal wieder schlecht gemacht oder nicht zu Ende gemacht.
Ja, schlecht gemacht, wie so vieles, was wir haben. Ja.
Das ist. Ja, jetzt aber dann der Gegenpunkt, und ich muss sagen, grundsätzlich ist es ja richtig, denn diese Anlagen laufen oder speisen ja unreguliert ein, wenn der Strom nichts wert ist. Das sehen wir jetzt ganz stark, jetzt vor allem in den Monaten Mai bis, ich sag mal, Mitte August, Ende September, dass der Strom an der Strombörse mittags wirklich nichts wert ist. 0 Euro, am Wochenende sogar negativ. So, und das heißt, wir müssten diese Anlagen, und das heißt, auf der einen Seite zahlen wir ja als Steuerzahler, weil ja darüber dann diese Vergütung gezahlt wird und diese ganzen Redispatch und was wir so alles im Steuernetz haben. Das müssen wir gegenfinanzieren, und gleichzeitig kriegen aber die Häuslebesitzer, und auch den Zugriff hat jetzt ja nicht jeder Mensch in Deutschland, ein Eigenheim zu besitzen mit der PV-Anlage, kriegen dann auch noch 7, 8, 12, wie viel Cent auch immer. Das ist ja also eine doppelte Fehlallokation von einem finanziellen Anreiz. Also genau das Falsche, was man eigentlich machen könnte, um neue Technologien zu fördern.
Das musst du bitte nochmal für mich wiederholen. Was ist der Fehlanreiz?
Also der Fehlanreiz ist, du kriegst ja bei der PV-Anlage, wenn ich jetzt die Dachanlage habe, ganz klassisch, kriege ich ja fest meine 7 Cent, 8 Cent, 10 Cent. Ja. Einspeisevergütung. So, das heißt, die zahlen wir als Steuerzahler. Früher war das die EEG-Umlage.
Richtig.
Das haben wir über den Strompreis gezahlt. Jetzt läuft es aus dem Bundeshaushalt aus Steuermitteln. Also heißt, es ist einfach nur ein anderer Topf, der da angezapft wird. So, und gleichzeitig, wenn wir natürlich negative Strompreise haben, auch die müssen ja irgendwie gegenfinanziert werden.
Ja.
Das heißt also, wir als Gesellschaft zahlen doppelt, nämlich einmal die EEG-Vergütung für diese Dachanlagen.
Ach so, und dann noch die Schiefe.
Und dann noch die Schiefe im Markt, weil der negative Strompreis, klar, den zahlen nicht wir als Steuerzahler, irgendeiner, aber die Energieversorger müssen das Geld bezahlen, und das holen die sich ja irgendwo wieder. Und das schlägt sich dann auf unseren Strompreis drauf. Das heißt, wir zahlen doppelt. Von daher ist es ja aus Sicht eines Wirtschaftsministeriums genau richtig zu sagen, Leute, das muss aufhören, denn sonst kriegen wir das ja nicht eingefangen. Ich muss jetzt nur sagen, man müsste aber ein neues Anreizsystem schaffen, denn was brauchen wir für den Strommarkt? Wir brauchen Smart Meter, also die intelligenten Stromzähler, und wir brauchen Batteriespeicher, und zwar intelligente, nicht die Heimspeicher, die auch viele zu Hause haben, die dann morgens um 9 Uhr anfangen zu laden, dann sind die um 11 Uhr voll und um 12 und 1 speist die Anlage wieder voll ein, weil der Speicher voll ist. Auch das ist falsch, denn der Netzspeicher, dieser Heimspeicher müsste eigentlich idealerweise von einem Stadtwerk oder einem Netzbetreiber von außen steuerbar sein, zu sagen, so, jetzt haben wir in 2 Stunden kommt viel Strom, den schieben wir komplett in die Batterien. Müsste man nicht dort eigentlich dann, wenn ich sage, ich schaffe das eine ab, ein Anreizsystem schaffen für die nächste Entwicklungsstufe unseres Stromnetzes?
Ja, dass man sagt, dass diejenigen, die sozusagen steuerbare Systeme haben, oder ich sage jetzt, steuerbar ist ja schon das richtige Wort, dass man halt auch sagen kann, ich speichere jetzt in meine Batterie oder lade mein Elektroauto auf oder irgend sowas, entlaste das Netz, dass es dafür sozusagen eine Subvention gibt oder eine Hilfe. Klar, das ist natürlich bestimmt ein sinnvoller Impuls, dass man sagt, diejenigen, die mithelfen, das Netz in Krisenzeiten zu entlasten durch Elektromobilität, durch eigene Batterien, die kriegen dafür eine Unterstützung. Klar, wäre doch super. Ja,
ja. Wie könnte man das ausgestalten? Also klar, ich kann irgendwie sagen, du kriegst 5.000 Euro einfach geschenkt, wenn du so einen Batteriespeicher kaufst.
Nee, das kann ja eigentlich, das kann ja eigentlich nur volumenabhängig sein. Du kannst ja einen Batteriespeicher kaufen und den dann völlig schlecht einsetzen. Dann hat ja keiner was davon. Das kann ja eigentlich nur vergütet werden für jede Stunde, die ich in mein Autobatterie oder in meinen Batteriespeicher zu Hause rausnehme aus dem System. Also es müsste ein Signal geben, System hat zu viel, nehmt ab. Und der, der abnimmt, der muss daraus einen Vorteil generieren können. Das kann ja im Zweifelsfall auch ein ganz besonders günstiger Preis sein. Ja,
ja. Aber weil das ja dann schon echt eine Herausforderung ist. Diese Einspeisevergütung ist einfach. Da brauche ich einfach einen Stromzähler, der misst, wie viel Strom geht aus der PV-Anlage ins Netz. Am Ende des Tages oder des Jahres gibt es die Rechnung. Fertig. Das ist jetzt, wenn du diesen marktdienlichen Ansatz hast, den du gerade beschrieben hast, das ist ja schon aufwendige Messtechnik. Ich brauche aufwendige Steuerung, vielleicht sogar von außen. Ich meine, da wagst du dich jetzt ja als Politik auch nicht gerne ran, ein kompliziertes rechtliches Subventionskonstrukt zu schaffen, was aber technisch total wichtig wäre für die Weiterentwicklung. Das ist ja, also ich stelle mir das tatsächlich nicht so trivial vor, das in eine Verordnung oder ein Gesetz zu gießen.
Naja, also das weiß ich noch nicht mal, ob das die große Kunst ist. Ich glaube, wir können, das ist ja insofern nur eine Fantasie, weil wir ja noch gar nicht die Möglichkeiten haben, das überhaupt zu messen und diese Informationen dann auch an den Endpunkt, wo er ja sein muss, zu bringen. Du kannst ja nicht sagen, hör zu, du musst jetzt alle 5 Minuten im Internet checken, ob gerade zu viel Strom da ist. Das kann ja nur durch irgendeine elektronische Steuerung, durch irgendeinen kleinen Chip bei mir im Haus passieren, der diese Informationen empfängt und richtig verarbeitet und den an meine Waschmaschine oder Batterie schickt. Anders kann das ja nicht sein.
Ja.
Und dann muss das auch noch fair und transparent aufgezeichnet werden. Insofern, das ist der Grund, warum das eine Fantasie ist. Weil dieses System existiert ja einfach gar nicht. Das haben wir ja nicht.
Ja, also ja, technisch kann man sich das ausdenken und man kann es wahrscheinlich im, ich sag mal, Labormaßstab, kann man damit auch herumexperimentieren. Aber das auszurollen auf, ich weiß nicht, wie viele Haushalte haben wir in Deutschland, 40 Millionen, das ist, das ist ein sehr weiter Weg.
Ja.
Vor allem sind ja auch die ganzen Energieversorger und Netzbetreiber darauf noch gar nicht eingestellt, dort entsprechende Signale zu senden. Im schlimmsten Fall kriegst du sogar widersprüchliche Signale. Der Energieversorger sagt A und der Netzbetreiber sagt B. Und dann weiß dein System zu Hause auch nicht, was es machen soll. Also das ist, ich glaube, bei unserer Elfenbeinturm-Hochschule, ne, wir können solche Experimente sicherlich machen und mal ausprobieren, Erfahrungen sammeln.
Aber was heißt ausprobieren? Es ist doch gut, dass diese Idee entwickelt wird und dann sozusagen auch ein Weg gepflastert wird, um das nachher auch tatsächlich realisieren zu können, braucht es aber A, B, C, D. Und dann muss das entsprechend vorbereitet werden. Ich meine, dass das leider nicht immer passiert, erleben wir ja gerade. Jetzt haben wir wie die Weltmeister irgendwelche Offshore-Windparks gebaut und fragen uns, macht man jetzt mit der ganzen schönen Energie da oben auf der Nordsee? Ja, da brauchen wir sie gar nicht. Überraschung. Ja, wo können wir die jetzt mal hinschicken? Ach so, wir haben gar keine Leitung, wenn wir die wegschicken können. Also daran sieht man ja, was für Verwerfungen das produzieren kann, wenn es nicht nachhaltig und sinnvoll und vor allem mit Verstand geplant wird.
Ja. Jetzt letzter Aspekt, den ich noch diskutieren will. Jetzt könnte man sagen, ja, ne, die EEG-Vergütung ist sicherlich eine Subvention, aber wir haben ja in Deutschland, europaweit, eigentlich weltweit, ja immer noch massive Subventionen auch in fossile Technologien. Aber das übergeordnete Ziel ist ja immer Klimaschutz. Wir wollen oder wir müssen weg von der fossilen Energieversorgung hin zu Photovoltaik, Wind, Speicher und so weiter. Und jetzt kann man sagen, ja komm, jetzt hier diese PV-Anlagen, EEG-Vergütung, wir zahlen im Jahr, ich sag mal roundabout, plus minus 20 Milliarden Euro für die Vergütung von allen Photovoltaikanlagen, seit es das EEG gibt. Die ersten fallen jetzt heraus, aber die große Welle von 2008 bis 2012, die kommt ja noch, oder die muss ja erstmal weg sein, das passiert ja erst 2032. Aber das müssen wir im Moment steuerfinanziert bezahlen. Jetzt kann man sagen, ja, diese Kleinanlagen bis 10 kW, ja, die brauchen auch, ich weiß nicht, wie viele Milliarden, 1, 2, 3 Milliarden dann im Jahr, wenn wir so weitermachen und weiter den Ausbau fördern. Aber wir zahlen ja jährlich im Bereich von, ich weiß nicht, das sind glaube ich so 50, vielleicht sogar 70 Milliarden Euro im Jahr an Subventionen in umweltschädliche Technologien. Also ne, Kerosin ist steuerfrei beim Fliegen. Wir haben irgendwelche Steuervorteile für Dienstwagen, die in der Regel ja Benzin oder Diesel sogar sind. Also müsste man nicht eigentlich sagen, da müssen wir auch mal ran, Oder ist das dann Äpfel mit Birnen vergleichen? Wie siehst du das? Denn die Subventionen, also ich würde sagen, wenn wir schon sagen, okay, wir kürzen jetzt den PV-Anlagen die EEG-Vergütung, ja, dann sollten wir aber auch ein Interesse daran haben, fossile Subventionen wie halt Diesel, wie ne, Kerosin, wie Dienstwagenprivileg und so weiter und so fort. Diese Subventionen, die ja viel, viel größer sind und auch den Bundeshaushalt belasten, direkt oder indirekt, auch da müssten wir ja ran. Da passiert aber relativ wenig. Oder ja, ist das jetzt,
vergleicht
man da was?
Klar.
Aber theoretisch gibt es da jetzt keinen Grund, da nicht auch dran zu gehen und sagen, auch das müssten wir mal machen, um Mittel frei zu bekommen.
Ja, natürlich. Also das wird ja auch eigentlich immer wieder diskutiert, gerade das Dienstwagenprivileg und Dieselsubvention. Klar, an diese Subventionen muss man auch dran. Logisch. Man darf sich ja sogar fragen, wozu gibt es die denn heute noch? Führt das vielleicht auch zu Fehlallokationen am Markt? Klar.
Ja, sehe ich nämlich auch so, dass also jetzt, ne, und jetzt die aktuelle Bundesregierung hat jetzt ja, ich glaube, die Pendlerpauschale, haben die nicht sogar auch erhöht? Also da ist auch mal einiges an Subventionen. Man denkt, da müsstet ihr eigentlich ran. Da frage ich mich halt nur, auch da hättest du natürlich dann einen Eingriff in einen bestehenden Markt. Also von heute auf morgen abschaffen kannst du es ja alles nicht, sondern du müsstest ja irgendwie einen, ich sag mal, sozialen Ausstieg aus dieser Subvention schaffen. Oder kann man die so einfach abschaffen?
Einfach von heute, das glaube ich, ist nie eine gute Idee, jetzt schnell mal einfach was abschaffen, ja. Sondern das wird ja auch wieder zu Verwerfungen führen, sondern sowas muss angekündigt, diskutiert, abgewogen werden und dann kann so eine Subvention auch runtergefahren werden. Selbstverständlich.
Hm. Ja. Das wäre, wir haben es ja gerade gesagt, ne, die Diskussion fängt jetzt gerade erst an. Ich finde aber, man nennt das jetzt für so einen Punkt, ne, die Energiewende, im Moment steht sie wieder so unter Druck, weil alle über die hohen Strompreise meckern. Ob das alles immer so stimmt, weiß man nicht. Aber ja, wir haben hohe Strompreise, das haben wir schon diskutiert. Aber ich glaube, bei den Subventionen, alles andere wird irgendwie gerade nicht angefasst. Obwohl, ne, wir kennen die Diskussion jetzt mit dem Bundeshaushalt und ne, wie finanzieren wir das in die Infrastruktur? Da könnten ja wirklich Mittel freigemacht werden, um in grüne Technologien oder, das jetzt grün so heißen muss, aber dahingestellt, aber zumindest in klimaneutrale Technologien zu investieren, die uns ja dann helfen würden, da vielleicht auch im internationalen Wettbewerb wieder stärker zu werden. Oder ist das, weil du gerade sagst, große Lobbygruppen, lässt sich das machen? Geht das? Oder glaubst du, das lässt sich nicht durchsetzen, weil die Gruppen so stark sind?
Nee, das darf ja nie ein Argument sein. Natürlich muss das gemacht werden, aber ganz ehrlich, was passiert, wenn man vermeintlich marktreife Technologien total pusht, sehen wir ja gerade sehr schmerzhaft in Deutschland. Die langfristigen Konsequenzen davon, die werden wir erst alle nach und nach zu spüren bekommen. Es hieß ja immer, ach Gott, so wie billig die Sonnenenergie und die Windenergie und ohne Ende, dass das inzwischen zu ganz unfassbar hohen Wohlstandsverlusten bei uns führt. Das hat ja damals keiner so richtig wahrhaben wollen. Und wenn wir jetzt wieder anfangen und sagen, oh, hier neue Technologien müssen wir aber ganz schnell an den Mann bringen und das müssen wir subventionieren. Den Fehler haben wir jetzt ja ein paar Mal hintereinander gemacht. Ich weiß nicht, ob das so einfach ist. Das ist schnell dahergesagt. Aber wir realisieren gerade, da wurden sozusagen Fehler gemacht, die uns noch generationenlang beschäftigen werden. Und ob man da jetzt gleich wieder die nächste Sau durchs Dorf schickt, weiß ich nicht, ob das eine gute Idee ist.
Ja. Heißt also an sich, die Idee ist gar nicht so schlecht. Sie ist halt nur
bisher. Die Idee von Frau Reiche meinst du, zurückzugehen?
Genau, die Idee von Frau Reiche. Genau, vollkommen richtig.
Nee, die Idee von Frau Reiche ist super, finde ich. Man muss sowas hinterfragen und sagen, wie lange kann denn eigentlich eine Subvention bestehen? Und wann muss etwas auch mal lernen, auf eigenen Beinen zu stehen? Und das muss man auch mal schubsen. Und dann geht's auch. Vielleicht ergeben sich dann auch neue Preise, wenn die Leute weniger Solaranlagen und Batteriesysteme nachfragen. Gibt's vielleicht auch womöglich einen Effekt im Preiseffekt und das spielt sich du weißt, der Markt, der wird's richten. Das spielt sich dann halt so ein, bis es wieder ausgewogen ist und funktioniert. Ja. Das ist doch super.
Ja, also ich denke auch, die Diskussion ist wichtig und richtig. Wir müssen da natürlich nur gucken, ne, wo wollen wir unseren Strommarkt hin entwickeln? Was ist jetzt der nächste Anreiz, den man vielleicht setzen sollte, setzen müsste? Aber die Diskussion an sich muss mal geführt werden mit, und auch das ist, denke ich, ganz wichtig, noch mit völlig offenem Ausgang, denn da ist die Messe noch nicht gelesen und wir haben jetzt halt kurz schon angerissen, wo die Herausforderungen liegen. Also das wird spannend, vor allem halt dann in Konkurrenz zu den, insbesondere zu den Landesgesetzen, ne? Das wird schon dann schwierig. Denn auf der anderen Seite, klar ist auch, wir müssen den Ausbau der Erneuerbaren weiter forcieren. Wir sind jetzt gerade beim Ausbautempo, um unsere Klimaschutzziele in Deutschland zu erreichen bis 2045. Deswegen, der Ausbau ist eigentlich wichtig. Letzter Aspekt vielleicht nochmal, auch das haben wir ja schon mal angesprochen, weil ich jetzt ja gerade sagte, wir subventionieren zum Beispiel das Flugzeugkerosin. Ich meine, das ist ja nochmal ein anderer Wettbewerb, weil der ja international ist. Wir müssen ja da gucken, da eine deutsche Luftfahrtindustrie im globalen Wettbewerb konkurrenzfähig zu halten. Das Versprechen der Bundesregierung, den Strompreis um 5 Cent pro Kilowattstunde zu senken, das haben sie jetzt nicht umgesetzt. Aber auch das spielt natürlich eine Rolle, dass der Staat dort dann nicht nur natürlich in den Markt eingreift, aber dann nicht nur in den innerdeutschen, sondern in den europäischen und den Weltmarkt. Und das ist eine Subvention, die wir uns erkaufen, damit es in 2, in 5 und in 10 Jahren noch eine Lufthansa oder ein anderes Unternehmen gibt. Das darf man dann auch nicht vergessen in dieser ganzen Diskussion, dass das dann also auch volkswirtschaftliche Gründe hat, warum man solche Subventionen macht. Bei den PV-Dachanlagen sicherlich nicht, das ist kein internationaler Wettbewerb. Aber bei dem Dienstwagenprivileg, Pendlerpauschale hat auch nichts mit dem internationalen Wettbewerb zu tun. Aber beim Kerosin zum Beispiel, ja, Fliegen ist klimaschädlich, keine Fragen, sollte man, soweit es geht, darauf verzichten. Aber da sind wir in einem anderen Wettbewerb, das darf man nicht vergessen an der Stelle. Also, wir beobachten das mal wie so häufig und gucken mal, was draus wird. Aber alle, die jetzt noch eine PV-Anlage haben wollen, das habe ich jetzt aus dem Markt schon gehört, die große Verunsicherung, mache ich jetzt noch was, mache ich jetzt nichts? Es ist noch nichts entschieden, von daher erstmal machen, aber direkt versuchen, eine intelligente Batterie mit dran zu schnallen, dann kann sowieso nichts passieren. Wahrscheinlich kann man damit dann sogar sehr schnell sehr interessante Einsparungen bei den Energiekosten produzieren. Deswegen, das wäre, glaube ich, so meine Empfehlung, was man machen sollte. Also ran an die PV-Anlage mit Batterie, mit netzdienlicher Batterie. Das ist die Idee.
Jawohl.
Gut, in alles klar, Sinne. Machen wir das so. In diesem Sinne, besten Dank, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal, Christian.
Ciao. Tschüss.